Deutschlandfunk Kultur Interview.
Auch wenn jetzt von einem Gipfeltreffen für Sicherheit und Stabilität die Rede ist, die Nachrichten von der Grenze zwischen Russland und Ukraine sind alles andere als beruhigend. Und sie rücken tatsächlich auch in den Fokus, dass schon seit Jahren in der Ostukraine gekämpft wird. Und da wird das Bild vom friedlichen Europa dann auch ganz schnell brüchig. Vielleicht machen wir uns überhaupt zu wenig Gedanken darüber, was Frieden insgesamt ausmacht. Und das wollen wir jetzt ändern, zusammen mit Philosoph, Autor und Redner Christoph Quarch. Schönen guten Morgen, Herr Quarch.
Ja, guten Morgen, Frau Welti.
Wenn Sie jetzt auf die aktuelle Bedrohung schauen und auf die längerfristigen Prozesse dahinter, ist der Frieden in Europa schon seit geraumer Zeit vor allem Illusion?
Ja, ich glaube, man kann das tatsächlich so sagen. Oder sagen wir haben vielleicht so eine Art Scheinfrieden gewartet. Natürlich, es gab keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Und darüber können wir ja alle glücklich sein, auch vor der katastrophalen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Aber vielleicht ist Frieden doch ein etwas anspruchsvolleres Konzept als einfach nur die Abwesenheit von Waffengängen oder von kriegerischen Auseinandersetzungen. Und ich glaube, was das angeht, haben wir tatsächlich in Europa unsere Hausaufgaben nicht gut gemacht. Wir haben, glaube ich, den Frieden zu wenig kultiviert oder wir haben aus dem Waffenstillstand zu wenig Frieden gemacht.
Was macht denn wirklichen Frieden aus?
Ja, ich glaube, was den wirklichen Frieden ausmacht, ist, dass man sich wirklich auch mit dem Gegner oder mit dem vormaligen Feind oder jedenfalls mit demjenigen, zu dem man in irgendeiner Art in einem Spannungsverhältnis steht, beschäftigt, dass man versucht, einen guten Modus vivendi zu finden. Man kann da auf die alte griechische Mythologie verweisen. Das tue ich immer gern, weil die alten Griechen diesbezüglich auch sehr klug waren, sehr weise waren und die hatten auch eine Menge Erfahrung mit Krieg und Frieden, kann man wohl sagen. Und da ist Frieden, Eirene heißt es auf Griechisch, die Tochter des Gottes Zeus und der Göttin Themis. Und Themis, das ist sowas wie die Rechtsförmigkeit. Und das lehrt schon, wirklicher Frieden entsteht dann, wenn man sich auch eine Rechtsordnung gibt, eine verlässliche Ordnung, die zwischen den ehemaligen Kombattanten besteht. Und da haben wir doch irgendwie Lücken hinterlassen, gerade was das Thema Russland angeht.
Proaktives Gestalten von Frieden bedeutet auch, Gegensätze auszuhalten. Ist es das, was Frieden dann tatsächlich auch so schwierig macht?
Ja, unbedingt. Ich glaube, es gibt wirklich eine Kunst des Friedens. Und diese Kunst, die ist etwas, was in unserer politischen Elite nicht unbedingt weit vertreten ist. Es geht genau um das, was Sie gerade gesagt haben, die Kunst, Gegensätze auszuhalten. Vielleicht sogar, wenn man es ganz ambitioniert formulieren möchte, geht es sogar darum, um die Kunst, diese Gegensätze auch als etwas Konstruktives zu nutzen, als eine Chance zu sehen, in der Beziehung zu dem Partner, mit dem man vormals eben in Spannung war oder immer noch in Spannung war, die Chance zu sehen, auch selber etwas weiterzuentwickeln. Aber das heißt, dass man sich eben wirklich auch mit den Bedürfnissen, mit den Nöten desjenigen beschäftigt, mit dem man einen dauerhaften Frieden anstrebt.
Jetzt mal angenommen, Sie werden angefragt, um den russischen und den amerikanischen Präsidenten vor Ihrem Gipfeltreffen zu coachen. Was würden Sie ihnen mitgeben wollen aus der philosophischen oder mit der philosophischen Sicht auf die Dinge?
Das ist eine tolle Vorstellung. Also danke. Vielleicht kommt ja mich jemand auf die Idee, mich anzufragen. Finde ich geil. Also was würde ich denen mitgeben? Ich würd Platon zitieren und würde sagen, es gibt bei Platon in einem seiner späten Dialoge eine ganz wunderbare Konversation zu dem Thema, was ist eigentlich der Sinn von Politik? Und die Gesprächspartner, von denen wir da, deren Gespräch wir beiwohnen, vertreten zwei unterschiedliche Standpunkte. Die einen sagen, es geht darum, Krieg zu vermeiden. Der andere sagt darum, es geht darum, einen Geist des Friedens und der Freundschaft zu kultivieren. Und ich würde den beiden Spitzenpolitikern, den beiden Präsidenten sagen, versucht doch wirklich mal diesen Geist der Freundschaft zu kultivieren. Das heißt, hört aufeinander. Hört mal wirklich hin, welche Bedürfnisse die anderen haben. Und ich glaube, dieses genaue Zuhören, um dann auch passgenaue Antworten zu geben, individuelle Antworten, die auch nicht in Stein gemeißelt sein müssen, die vielleicht nur für die nächsten 2 Wochen tragen müssen. Das ist das Entscheidende, dass man wirklich eine Konversation beginnt, die nicht nur von den eigenen Interessen geleitet ist, sondern sich wirklich auch die Mühe macht, den anderen in seiner Andersheit zu verstehen und genau hinzuhören.
Inwieweit ist es auch Voraussetzung, dass die Beteiligten ja nicht nur ähnliche Interessen haben, sondern auch dieselben Interessen haben?
Natürlich braucht es irgendwo eine Schnittmenge von Interessen, weil sonst Verständigung unmöglich wird. Und ich glaube, das wichtigste Interesse ist nicht mehr und nicht weniger, als sich gegenseitig zu verständigen, weil ich bin mir sicher, auch im Falle von Ukraine und Sowjetunion und Russland gibt es genügend Schnittmengen von gemeinsamem Interesse, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Biden oder Putin irgendwie den Wunsch haben, wirklich auf einen Waffengang ankommen zu lassen. Das heißt, beide haben ein Interesse daran, dass es irgendwie auch stabile Beziehungen in Europa gibt. Das brauchen beide für ihre Wirtschaftsbeziehungen, das brauchen beide auch für ihre eigenen Staatshaushalte. Das heißt, da gibt es eigentlich etwas, worauf man aufbauen kann. Und auf diese Basis, die muss man halt pflegen und kultivieren. Das ist wie wenn man einen Garten anlegt. Ja, man hat seinen Humus und jetzt kann man sehen, dass man nach und nach da das ein oder andere zarte Pflänzchen drauf anlegt. Das will dann natürlich kultiviert und gegossen werden. Aber das ist genau die Kunst des Friedens, von der ich gesprochen habe.
Welche Rolle spielt, dass es bei Krieg eigentlich immer nur Verlierer gibt? Abseits des womöglich militärischen Erfolges, aber auch der ist ja meistens nur von kurzer Dauer.
Das ist richtig, aber ich glaube tatsächlich, es gehört zu den bitteren Erkenntnissen, die Geschichte lehrt, dass es bei Kriegen schon auch Gewinner gibt. Die Frage ist natürlich, wie lange dieser Gewinn dann auch wirklich vorhält und nachhaltig ist. Aber natürlich sind aus kriegerischen Auseinandersetzungen immer auch Sieger hervorgegangen, die eben ihren militärischen Triumph auch in wirtschaftliche Vorzüge oder wirtschaftliche Erfolge haben ummünzen können. Und da steckt natürlich tatsächlich eine Gefahr, dass zumindest kurz- oder mittelfristig ein Krieg auch, sagen wir, Vorteile in Aussicht stellt. Aber ich glaube, wir sind eben im 21. Jahrhundert an einem Punkt angekommen in einer globalen Welt mit einer global vernetzten Wirtschaft, wo diese Rechnung tatsächlich nicht mehr aufgeht. Und sich das auch wieder ins Bewusstsein zu bringen, ist für mich auch etwas, was zu der von mir angemahnten Kunst des Friedens unbedingt dazugehört.
Wir hören in diesen Tagen immer wieder, wie wichtig es ist, im Gespräch zu bleiben. Das haben jetzt auch der russische und der französische Präsident nach ihrem Telefonat noch einmal betont. Und offensichtlich gab es ja dann auch noch mal ein zweites Gespräch. Was können denn diese Gespräche überhaupt leisten?
Also das Wichtigste, was sie leisten können, ist, dass halt überhaupt die Verbindung aufrechterhalten bleibt, dass nicht irgendwie der Kontakt abreißt und jeder dann nur noch vor sich hinwurstelt und gar nicht mehr wahrnimmt, welche Bedürfnisse, welche Interessen und welche Nöte auch die andere Seite hat. Wahrscheinlich können diese Gespräche im augenblicklichen Zeitpunkt auch gar nicht sehr viel mehr ergeben, weil alle Argumente ja inzwischen auch ausgetauscht sind. Und vermutlich ist die Kunst des Friedens etwas, was eher bei den Diplomaten in der zweiten Reihe stattfindet, die wirklich dann auch minutiös versuchen, Lösungen zu finden, hier einen Schritt zu wagen, da einen Schritt zu wagen. Ich glaube, diese Telefonate zwischen den Spitzenpolitikern werden da gar nicht so viel auslösen können. Aber sie haben halt eine große symbolische Bedeutung. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass immer wieder das Bekenntnis zum Dialog ausgesprochen wird. Ich finde im Übrigen auch, wenn ich das bei der Gelegenheit sagen darf, dass die deutsche Außenministerin da bisher buona figura gemacht hat.
Friede jenseits von Friede, Freude, Eierkuchen. Betrachtungen dazu von Philosoph Christoph Quarch in Deutschland von Kultur. Herzlichen Dank.
Sehr gern, Frau Welti.